Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, ihr merkt, es geht sehr schnell, dass die Predigt schon beginnt in diesem Gottesdienst. Und in einem zweiten Teil dann, der wird dann weniger wortlastig und dafür sehr viel musiklastiger sein. Wir fangen aber gar nicht so sehr christlich an, Predigt. Vielleicht ist das, was jetzt kommt, eher eine Vorrede und dann beginnt die Predigt. Und zwar kennt ihr diese Serie? Wer kennt diese Serie? Ein paar. Für die Podcast-Hörer The Man in the High Castle. Für die, die es nicht kennen, das spielt in den 60er Jahren. Man kann das ja vielleicht ein bisschen an der Kleidung dieser, eigentlich nicht. Wenn man die Serie guckt, kann man das an der Kleidung erkennen, aber hier auf dem Bild gerade nicht. Spielt in den 60er Jahren in einer fiktiven Alternativwelt. Und die Fiktion ist die, dass Deutschland den Krieg nicht verloren, sondern gewonnen hat. Und das Großdeutsche Reich, man sieht es jetzt da, quasi, ich sage jetzt mal, die halbe Welt mindestens umfasst. Und auch, wie man hier sieht, einen großen Teil Nordamerikas. Und nur Japan, der ehemalige Verbündete, ist jetzt noch die zweite, aber so ein bisschen geduldete Großmacht. Also die Welt ist eine völlig andere als heute. Stell dir eine Welt vor, in der die Nazis den Status quo bestimmen, was man denkt. Ihre Rassenideologie ist nicht irgendwie eine perverse Geistesverwirrung, die vor einigen Jahrzehnten mal um sich griff, sondern ist anerkanntes Menschenbild. Stell dir die 60er Jahre vor, so mit ihrem Schick, diesen Autos, diesen mit den großen Flügeln da hinten drauf, diese Chevys und so, die Rockabilly-Mode, die Musik, alles das. Aber Hitler lebt noch, regiert auch. Es gibt keine Demokratie, aber Kontrolle aller Lebensbereiche. Es gibt die Zwangseuthanasie, sogenannten lebensunwerten Lebens wird als Fortschritt gefeiert, als Segen gefeiert. Stell dir eine Welt vor, in der man kurz davor ist, den Traum einer geeinten Menschheit zu verwirklichen, indem man bald alle beseitigt hat, die sozusagen die Menschheit in ihrem Glanz schwächen. So, in dieser Welt versuchen die Hauptfiguren sozusagen zu überleben, ein jüdischstämmiger Künstler, diese hübsche Widerständlerin hier und unter anderem auch ein amerikanischer Nazi-Offizier, der voll im System ist und trotzdem dauernd droht, in diesem System unterzugehen. So, es geht auch ein bisschen um Science-Fiction dann in dieser Serie und das Verstörende, aber dadurch halt auch irgendwie Reizvolle der Serie ist eben diese Szenerie. Bunte 60er Jahre, Wirtschaftswunder, Rock'n'Roll und so und gleichzeitig verbunden mit diesem Albtraum eines weltweiten Deutschen Reiches, das irgendwie Normalität geworden ist. So. Die 60er Jahre waren zum Glück völlig anders und auch bis heute ist die Welt eine völlig andere. Und doch bin ich ein bisschen schockiert und ihr vielleicht ja auch in der letzten Zeit, wenn seriöse und leider seriöse Studien behaupten, ein Viertel aller Deutschen trügen antisemitische Ressentiments mit sich herum. Man würde jetzt vielleicht nicht gleich sagen, das sind alles verkappte Nazis, aber so den ein oder anderen antisemitischen Gedanken teilen sie schon. Nach allem, was war, nach allem, was Gott sei Dank überwunden wurde, nach allem, was die Welt nicht überrannt hat, wie in dieser Serie. Ich lese mal was vor von dieser Tagesschau-Seite da. Jeder vierte Deutsche hegt laut einer Studie des jüdischen Weltkongresses antisemitische Gedanken. Befragt wurden 1300 Männer und Frauen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, äußern 41% von ihnen die Meinung, Juden redeten zu viel über den Holocaust. Auch Aussagen wie, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft oder trügen die Verantwortung für die meisten Kriege auf der Welt, seien auf relativ große Zustimmung gestoßen. Fast die Hälfte, 48%, ist der Meinung, Juden verhielten sich loyaler zu Israel als zu Deutschland. So, das folgende Video, was ich euch jetzt zeige, ist eigentlich Werbung für ein Buch. Das Buch ist wahrscheinlich auch gut, ich habe es nicht gelesen. Mir geht es jetzt erstmal einfach um den Inhalt des Videos, weil da schon ein bisschen was vorkommt. Für die, die den Podcast hören, ihr könnt einfach mal Michael Blume googeln und dann, warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Darum geht es in diesem Clip, den schauen wir mal an zusammen. Dr. Michael Blume ist auch Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg, glaube ich. Alleine, dass man das braucht, wieder, ist ja krass. Ich beginne diese Predigt so, weil ich glaube, dass die Sache wichtig ist. Natürlich anders, völlig anders als in dieser Serie. Und doch regiert irgendwo auch in unserer Welt noch Angst. Bei denen, die an solche Verschwörungsmythen glauben oder zumindest denken, naja, ein Körnchen Wahrheit könnte schon und so. Und natürlich auch bei denen, die deshalb sich bedroht fühlen und es tatsächlich sind. Männer jüdischen Glaubens überlegen sich oder entscheiden sich oft dagegen, in der Öffentlichkeit eine Kippa zu tragen, weil man nicht sicher sein kann, ob das sicher ist. Kannst du mal überlegen, ob du es selber tun würdest. Und dann gehst du vielleicht nicht durch Würzburg, sondern durch Berlin oder so. Die Angst vor Gewalt ist nicht nur eine gefühlte, sondern Gewalttaten nehmen zu. Synagogen müssen von Polizisten gesichert werden. Josef Schuster, kennt ihr vielleicht, Vorsitzender des Zentralrats der Juden und Würzburger, sagt es so, den Optimismus, dass das jüdische Leben so selbstverständlich ist wie katholisches oder evangelisches, kann ich nicht aufbringen. Vielleicht sind wir im Moment sogar so weit davon entfernt wie lange nicht. Und er rechnet nicht damit, dass er zu seinen Lebzeiten das nochmal erlebt, dass das einfach gleichwertig sein darf. Die digitalen Medien, die es so leicht machen, dass du anonym sagen kannst, was du denkst, zeigen leider, dass mehr Menschen, als einem lieb sein kann, absurde Sachen denken. Und mehr Menschen hasserfüllte Sachen sagen im Internet, als man vermutet hätte. Und immer mal wieder macht einer dann aus Worten eine Tat. Und die Angst, dass hinter allem, was geschieht, so eine jüdische Weltverschwörung stecken könnte, dass du keinem trauen kannst, der Politik nicht, den Medien nicht, die stecken mit drin, der Wissenschaft nicht, die wird ausgenutzt, um Menschen hinter gewissen Parteiprogrammen zu vereinen. So, das ist meine Vorrede. Ich meine, es ist ernst. Ich meine auch, dass ich zuversichtlich sein kann. Ich halte die vernünftigen, die menschenfreundlichen Kräfte in unserer Gesellschaft für stark genug, dass diese Welt der Serie eine Fiktion bleiben wird. Nur, ich habe natürlich auch leicht reden, dachte ich. Ich bin weiß, ich gehöre der christlichen Religion an, ich habe einen Schweizer Pass. Leicht zu sagen, dass man optimistisch ist. So, das war diese Einleitung. Ich fand das wichtig, mal so zu beginnen. Und es gibt, also aufgrund der aktuellen Lage, aber es gibt einen Link zur Predigt, zu diesem dritten Teil der Mammutprojekt-Reihe. Und bei dieser Predigt jetzt, ein Drittel meiner Zeit ist wahrscheinlich schon vorbei, fasse ich mir jetzt ein bisschen kürzer. Der erste Punkt wird gleich ein bisschen länger sein, der zweite kürzer, der dritte ganz kurz. Und jetzt versuche ich mal den Link zu beschreiben. Als ich die Römerbrief-Reihe geplant habe, das sieht dann grob ungefähr so aus, ja. Wir hatten die Kapitel 1 bis 4, wir hatten die Kapitel 5 bis 8 und jetzt wären das die Kapitel 9 bis 11, die jetzt dran sind und dann kommen nochmal 12 bis 16. Als ich die geplant habe, habe ich gedacht, oh, diese Kapitel 9 bis 11, ja, ich kenne die natürlich aus dem Theologiestudium und so. Auf den ersten Blick könnte man denken, ja, die gehen uns jetzt nicht so viel an. So, da verhandelt Paulus in drei Kapiteln, ich sage jetzt mal etwas unpräzise, das Verhältnis von Christentum zu Judentum. Das Christentum gab es damals so noch gar nicht, aber mal so grob gesagt. Und ich dachte, boah, drei Kapitel, müssen wir mindestens drei Predigten draus machen, selbst dann ist noch jeder Text ziemlich lang. Und dann habe ich gedacht, oder sollen wir das einfach weglassen und springen gleich zu 12 bis 16. Aber dann beobachtest du diese Sachen in unserer aktuellen Lage und so und ich dachte, nee, wenigstens ein Sonntag dazu ist wichtig. Mein Gedanke war, vielleicht können wir ja in diesen Kapiteln etwas von dem Juden Paulus lernen, der also gleichzeitig Jude ist und der erste christliche Denker, Theologe, der Ausbreiter dieser Bewegung, so eine der Hauptfiguren der Kirchen, vielleicht die der frühen Kirche, vielleicht die Hauptfigur. So habe ich gedacht. Jetzt muss ich euch schon mal sagen, ich habe ja die letzten 2-3 Wochen dann mit diesem Text gearbeitet, leicht habe ich mich jetzt nicht gerade damit getan, also mit diesem Text. Allein schon wegen der Fülle, ich meine, das hätte man auch denken können, ne? Es wäng viel, 3 Kapitel. Und vielleicht war auch meine Erwartung, was man von Paulus und diesen 3 Kapiteln für unsere Situation heute lernen kann, ein bisschen hoch. Denn natürlich spricht Paulus in den Kapiteln jetzt nicht vom Antisemitismus und wie wir damit umgehen. Ich versuche jetzt einfach, das, was ich verstanden habe, ohne dass ich die Kapitel lange vorlese und so und auf alles eingehen kann, das, was ich verstanden habe, was ich so rausdestilliert habe und gefunden habe, das erzähle ich euch jetzt. Und vielleicht sind da drin Dinge, die euch ein bisschen helfen, für euch zu klären oder zu überlegen, hey, sag mal, wie ist eigentlich mein Verhältnis als Christ vielleicht, als glaubender Christ oder sich dem Christentum wenigstens nahe fühlender Mensch oder wie auch immer, zur jüdischen Glaubensgemeinschaft oder zu, auch ihr könnt das übertragen, auf andere Menschen, die anderes glauben, anders sind. So, ich steige jetzt ein und beginne einfach mal ein paar Sätze vorzulesen, wie das Kapitel 9 beginnt. Da kommt ihr schon mal so rein in das, wie wichtig Paulus das ist. Was ich jetzt sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt, also im Sinne von, ihr seid die Kindschaft, ihr seid mein Volk, ja, so. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, Abraham, Isaak, Jakob, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. So viel mal. Der erste Punkt, den ich betonen will, der ist noch gar keine so richtige Antwort oder Hilfestellung oder so. Der ist erstmal einfach die Beschreibung des Dilemmas, in dem Paulus steckt. Und das Dilemma so ein bisschen zu verstehen, schien mir hilfreich. Ihr merkt das in den Sätzen schon, Paulus ist, der ist persönlich involviert. Ja? Manche sagen sogar, diese 3 Kapitel sind der heimliche Höhepunkt des ganzen Briefes. Er wird hier emotional, es zerreißt ihn fast. Und zwar auf der einen Seite zwischen seiner jüdischen Herkunft und Identität, so meine Brüder, die Liebe zu diesem Volk, und auf der anderen Seite diese lebensveränderte Gotteserfahrung, die er gemacht hat in der Begegnung mit diesem einen Juden, nämlich Jesus Christus. Und diese beiden Sachen geraten jetzt aber in Spannung in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren seines Lebens. Ja, gerät das immer mehr in Spannung. Und er steckt in einem Dilemma. Und ein erster Lerneffekt wäre mal, das Dilemma selbst so ein bisschen dem nachzuspüren. Ich habe gedacht, man könnte es vielleicht so nennen, es ist kompliziert. Also ich weiß nicht, ob es diesen Beziehungsstatus bei Facebook noch gibt, ja, aber so die Beziehung zwischen Juden und Christentum, es ist kompliziert. So habe ich hier Paulus in seiner ganzen Argumentation in diesen 3 Kapiteln dann empfunden. Es ist ein Dilemma. Da ist diese sehr enge Verbindung, aber es ist kompliziert, weil diese Verbindung so eng ist. Unter anderem, weil sie so eng ist. Weil sich diese beiden Religionen so nah sind. Weil die eine die Wurzeln in der anderen hat. Der Gott, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu umschreiben, ein paar Umschreibungen. Der Gott, an den Christen glauben, ist der gleiche, an den Juden glauben. Der Vater des Jesus von Nazareth ist der Vater Isaaks, Abrahams, Isaaks, Jakobs. Trotzdem sind es 2 Religionen. Da könnte man sagen, ja, das kriegen wir noch klar. Das ist ein bisschen schwierig, nicht so ein, aber wie kann man das denken? Aber das kriegt man noch übereinander, so. Aber überleg mal, als Christ glaubst du nicht nur an den Gott des jüdischen Volkes, sondern du glaubst an den Juden Jesus Christus. Oder sagen wir jetzt mal Jesus von Nazareth. Und dieser Jesus von Nazareth, an den du glaubst, den Paulus hier am Ende dieses Abschnitts hier, der zu ewig preisende Gott nennt, ja, der war gläubiger Jude und der blieb es sein Leben lang. Der ist nicht irgendwann Christ geworden, logisch. Aber Christen glauben an einen Juden. Es ist kompliziert. Und zwar an einen Juden, der nicht dieser Religion abschwor, sondern. Das verbindet dich natürlich automatisch unheimlich mit dieser Religion, mit der jüdischen Tradition. Aber es ist kompliziert, an einen Juden zu glauben und ihn Gott zu nennen, denn das geht nach dieser jüdischen Tradition nicht, eigentlich. Es ist kompliziert. Das Christentum ist ohne das Judentum völlig undenkbar. Es hat dort seine Wurzeln. Das macht die Beziehung eng. Aber es ist kompliziert. Als Paulus den Römerbrief schrieb, versuchen wir uns mal das Jahr 54 ungefähr, 55 zu versetzen. Da bestand die Bibel, die Paulus hatte, also sagen wir jetzt der Christ Paulus, ich weiß gar nicht, ob er sich Christ schon genannt hätte, die Bezeichnung gab es schon, aber sagen wir mal als Christus-Nachfolger, die Bibel, die er hatte, das waren die jüdischen Heiligen Schriften, das Neue Testament gab es nicht. Er schrieb ja gerade daran. Die Evangelien gab es auch erst später. Also, und er schrieb nicht daran am Neuen Testament, er schrieb einen Brief, aus dem später das Neue Testament wurde, unter anderem. Also, die Bibel der ersten Christen sind die jüdischen Heiligen Schriften. Noch heute ist der hebräische Teil deiner Bibel und du nennst sie, ohne es zu wollen, so ein bisschen abwertend Altes Testament. Ja? Ist eigentlich die Heilige Schrift einer anderen Religion. Es ist eine enge Verbindung, aber es ist kompliziert. Paulus schreibt in diesem Brief ungefähr im Jahr 54, und da gibt es noch kein Christentum. Es gibt den Glauben an Christus, ja. Und das Ding breitet sich rasant aus, es ist in Bewegung. Aber noch versteht Paulus, das ist jetzt ein bisschen interpretativ, aber ich finde, der Römerbrief zeigt das ganz schön, dass als eine jüdische Erneuerungsbewegung, das ist immer noch seine Hoffnung. Vielleicht beginnt er zu ahnen, das wird das Judentum aber nicht verändern, sondern daraus scheint was Eigenes zu werden. So, denn das eigene Volk macht da nicht mit. Es ist schwierig, was zu erneuern, wenn die Leute nicht mitmachen. Dafür gehen die Heiden steil, sagen wir jetzt mal. Ja, die kommen zum Glauben, da entstehen Gemeinden und so. Da drin steckt Paulus. So, er möchte diesen jüdischen Glauben, den er in Christus nochmal anders versteht, jetzt öffnen für die Heiden, aber die jüdische Glaubensgemeinschaft macht in zu größten Teilen nicht mit. Ein paar Jahrzehnte später ist das dann eine eigene Religion. Hier zur Zeit des Paulus noch nicht. Und das ist ein Dilemma für ihn. Es entsteht ja zum Beispiel die Frage, wenn hier was Neues entsteht, ja, was denke ich dann jetzt über das Bisherige? Wenn die allerwenigsten des Bisherigen das Neue wollen. Ich lese nochmal ein paar Verse von ihm. Einfach so mitten rausgegriffen. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel hingegen hat bei all seinem Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu langen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht. Und warum nicht? Also warum nicht? So, für ihn ist das ein Dilemma. Er versucht in den Kapiteln dann natürlich Antworten zu finden, komme ich auch gleich zu. Für den Moment möchte ich aber mal nur die Fragen benennen, das Dilemma beschreiben. Sensibilisieren dafür, dass es kompliziert ist. Eine Frage noch. Wenn Gott sich diesem Volk doch in der Geschichte so gezeigt hat, auf so besondere Weise, so, und wenn Gott das nun, wie Paulus das glaubt, in diesem Juden Jesus Christus nochmal auf ganz besondere Weise getan hat, große Teile des Judentums das aber so nicht sehen können oder wollen. Beides. Was ist dann mit den alten Zusagen? Mit den jahrhundertelangen Gotteserfahrungen? Sind die jetzt überholt? War das Version 1.0? Jetzt haben wir 2.0 und damit ist 1.0 vorbei. Können wir jetzt sagen, Gott ist so richtig ist er jetzt eigentlich eher auf unserer Seite. Wir sind jetzt die es so richtig verstanden haben. Was ist mit dem Bisherigen? Ich versuche es bewusst nicht das Alte zu nennen, weil das wertend klingt. Nochmal von ihm ein paar Sätze. Was will ich damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Niemals. Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Merkt ihr, es ist kompliziert. So, und jetzt mache ich es noch ein bisschen komplizierter, indem ich kurz skizziere, aber das geht jetzt wirklich nur auch verkürzt, ehrlich gesagt, wie Paulus versucht, das Dilemma zu lösen. Er braucht 3 Kapitel. Aber das ist wiederum kompliziert. Also, er tut es nämlich auf eine bestimmte Weise. Ich habe die Kapitel in den letzten Tagen wieder und wieder gelesen. Ich weiß es fast, er tut es auf eine Weise, von der ein jüdisch glaubender Mensch nicht sagen würde, dass das Dilemma löst. Also, ich denke, er tut es auf eine Weise, zu der ein jüdisch glaubender Mensch nicht zustimmen könnte. Das wäre mal super interessant, habe ich gedacht, wenn nicht ich hier sprechen würde, sondern ein jüdischer Theologe würde mal über diesen Text sprechen. Wir würden hier sitzen und schwitzen. Paulus löst das Dilemma nämlich ungefähr, jetzt verkürzt, aber ungefähr so. Meine jüdischen Zeitgenossen können die Wahrheit im Moment noch nicht erkennen, weil Gott sie in gewisser Weise mit Blindheit geschlagen hat, damit sich diese Lehre des Christentums unter den Heiden ausbreitet. Wenn aber da sozusagen die Mission erfüllt ist, ja, wenn das mal geschehen ist, dann wird auch das jüdische Volk in seiner Gesamtheit zum Glauben an Christus kommen. So, aus christlicher Sicht mag das eine Hoffnung sein. Würde mich mal interessieren, wie schlimm das aus jüdischer Sicht klingt. Also ein bisschen schlimm oder sehr schlimm? So, also merkt ihr, da ist eine tiefe Verbindung des Judenchristen Paulus zu seinem Volk, aber es ist kompliziert. Schon das Wort Judenchrist kannst du nur als Christ sagen. Ich glaube, aus jüdischer Sicht macht das keinen Sinn, gleichzeitig etwas zu sein. Weiß ich nicht, sage ich jetzt mal, würde mich interessieren. Aus christlicher Sicht geht das wunderbar. Ja? Als Jude bin ich jetzt Christ geworden. Aber geht das aus jüdischer? Ich glaube, schon mal zu merken, dass es kompliziert ist, weil man sich nah ist und weil da aber doch auch Verschiedenheit ist, das hilft schon mal, irgendwie sensibilisiert zu sein. Und dann habe ich gedacht, vielleicht sollten wir, weil es kompliziert ist, an 2 Punkten, also ich spreche jetzt von wir im Sinne von, du fühlst dich dem christlichen Glauben zugehörig, an 2 Punkten aufpassen. Der erste wäre die Überheblichkeit, die christliche Überheblichkeit, die aus unserem Glauben entstehen könnte. Also die Überheblichkeit des Neueren gegenüber dem Älteren. Im allerschlimmsten Fall ist aus dieser Überheblichkeit in der Geschichte Verachtung geworden und Hass gegenüber dem Judentum im Sinne von der Religion, die unseren Heiland Jesus Christus getötet hat. Ja, so. Also Christen können schlimme Antisemiten sein, weil sie Christen sind. Also auf der Seite sollten wir aufpassen. Der andere, der ist fast auf der ganz anderen Seite drüben. Der andere Punkt ist der, ich glaube, Christen sollten aufpassen, dass sie das Judentum aus lauter Nähegefühl nicht vereinnahmen. Also das ist nicht, vielleicht kennst du das, das ist nicht nur angenehm, wenn einer so enthusiastisch verliebt in dich ist, das und dich umarmt und das ist dir ein bisschen nah hier. Da wirst du vereinnahmt. Also ich denke, es muss eine christliche Hochachtung des Judentums geben, aber zu der gehört vielleicht hier und da auch ein respektvoller Abstand zu dem, was dieser anderen Religion heilig ist. Also ich denke, dass manchmal, wenn man das Alte Testament liest, das habe ich auch gesagt, die hebräische Bibel liest, wir vereinnahmen das sofort. Ne? Wir verstehen das sofort christlich. Vielleicht könnte so ein Abstand zum Beispiel sein, versuchen wir es doch erstmal jüdisch zu verstehen, wie das geht. Hören wir doch erstmal, wie das ist erstmal auch ihre Bibel, nicht gleich schon unsere. Und wir legen alles so aus, wie es dann auf Jesus passt. Okay, das war der lange Teil. Jetzt kommt der zweite Teil, der ist schon kürzer und der dritte ist dann ganz kurz. Der zweite Gedanke, der vielleicht hilfreich sein kann, den habe ich jetzt mal so überschrieben, vorurteilsfrei, Fragezeichen. Also, folgendes Szenario, in einem Zug sitzen, da sind Abteile, heute sitzt man kaum mehr in Abteilen, aber angenommen, du willst in so einem Abteil sitzen, 2 sind da noch, beide mit 5 Personen besetzt. In dem einen sitzen 5 breitschulterige Jungs mit Bomberjacke und sehr, sehr kurzer Frisur. Und in dem Abteil daneben sitzen 5 Männer im Anzug und Laptop. In welches setzt du dich? Du tust es aufgrund deines Vorurteils. Du setzt dich wahrscheinlich in das mit Anzug und Laptop-Leuten aufgrund deiner Vorurteile. Reden wir über Vorurteile. Ein Vorurteil ist die Einschätzung eines Sachverhaltes oder eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen, ohne dass man sich eingehend mit diesem Sachverhalt oder der Gruppe oder den Menschen beschäftigt. Länger. Mal guckt, wer ist das denn und so. So, du siehst sie und du urteilst und du entscheidest. Menschen haben vorher schon geurteilt, bevor sie oder völlig ohne, dass sie sich damit beschäftigen. So, ich sag jetzt mal, ohne Vorurteile können wir den Alltag überhaupt nicht bewältigen. Du musst täglich unzählige rasche Entscheidungen treffen. Und das ist unmöglich, wenn du jeder Situation völlig vorurteilsfrei begegnen willst. Wie soll das gehen? Ich glaube, wir kämen kaum über die Straße. Also, du würdest entweder unheimlich langsam, weil du musst dich mit allem mal erstmal gründlich erörtern, immer wieder von null anfangen, vorurteilsfrei, oder du lebtest sehr riskant, weil du keinerlei Schlüsse aus bisherigen Erfahrungen ableitest. So. Also, Vorurteile arbeiten ja mit Stereotypen. Anhand einfacher, schnell wahrnehmbarer Merkmale ordnest du irgendwas ein. So. Wir funktionieren so. Dass Vorurteile natürlich sehr problematisch sind, wissen wir, ne? Sie können falsch sein und sie legen Menschen fest. Sie machen die Welt halt überschaubar, aufgeteilt, kategorisiert sozusagen, einfacher zu begreifen. Du findest dadurch da drin leichter zurecht, weil du sozusagen, weil nicht 7 Milliarden Menschen, jeder von diesen Menschen ist völlig anders und reagiert vielleicht total unvorhersehbar, sondern weil du sagen kannst, die sind die und die und die sind so und so. Vorurteile. Vorurteile machen die Angst kleiner. Ja, sie machen sie vielleicht in bestimmten Kategorien größer, weil du Leute so und so einschätzt und jetzt hast du Angst vor den Bomberjackenleuten da. Aber insgesamt machen sie die Angst kleiner, weil du kannst jetzt die Welt, sie machen sie ja kleiner, weil du kannst ja in das andere Abteil gehen. Du ordnest so ein. So. Vorurteile hängen oft zusammen mit Identitäten. Ne, wir sind so und die sind so. Und Identitäten hängen oft zusammen mit Herkunft, mit Zugehörigkeit, mit Abstammung. Die große Leistung des Paulus, oder sagen wir mal, die Sache, die er, glaube ich, bei Jesus wirklich verstanden hat, mindestens das ist das, was mich bei Paulus fasziniert ist, dass er verstanden hat, Gott begegnet uns absolut vorurteilsfrei. Der kann sich das leisten. Wir können das vielleicht, wir kämen nicht klar, aber Gott kann sich das leisten. Und darum spielt Abstammung und Herkunft für die Beziehung zu Gott aus Paulus Sicht, und ich glaube, da hat er Jesus richtig verstanden, keinerlei Rolle. Keinerlei Rolle. Man könnte sogar umgekehrt sagen, vielleicht, Gott pflegt quasi ein universales Vorurteil, und das lautet so, ist es ein Mensch? Dann ist er geliebt. Brauchen wir nicht weiter hinschauen. Brauchen wir uns nicht intensiver mit beschäftigen und untersuchen. Ist es ein Mensch? Dann ist er geliebt. Ein paar Stellen aus Römer 9 bis 11, jetzt völlig aus dem Zusammenhang, immer so rausgerissen, wo Paulus das betont, nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes. Oder, da lässt er Gott sprechen, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Es gibt keine Gründe, ich tue es einfach. Und wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Oder ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Und ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war, ist ein Zitat aus Hosea. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Oder letzter Satz, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn. Also Paulus überwindet, oder sagen wir, er kämpft für die Überwindung dieses Vorurteils, dieses Wir-Ihr-Denkens, völlig im Bewusstsein, dass wir das nicht völlig ablegen können, wenn wir noch funktionieren wollen. So, aber wir könnten lernen, für unseren Blick auf andere Menschen von dem, wie Gott über uns denkt und von dem, wie Paulus versucht, uns zu lehren, über andere zu denken, über Menschen anderer Religion, anderer Herkunft, anderer Meinung. Wie gesagt, ich habe am Anfang dieses kleine etwas angreifbare Plädoyer für das Vorurteil gehalten, weil ich weiß, wir können Vorurteile, auch Stereotypen, wir können die nicht völlig ablegen. Damit würden wir uns völlig überfordern. Wir könnten uns ihrer aber mindestens bewusst werden. Und dann könnten wir vielleicht von Gott lernen, uns Vorurteilsfreiheit zu leisten. Immer mal wieder. Manchmal hat man ja Zeit, sich mal intensiver zu beschäftigen. Das wird auch einen Preis haben. Vorurteilsfreies Leben wird einen Preis haben. Und damit werden wir auch auf die Nase fallen, weil Menschen jeder Herkunft können großartig sein und mies. Das wird einen Preis haben. Gottes Vorurteilsfreiheit uns gegenüber hat ihn das Leben gekostet. Aber wo Menschen wegen ihrer Abstammung, wegen ihrer Herkunft und nicht wegen ihres Handelns verdächtigt werden über irgendwas, da dürfen wir Christen nicht ins gleiche Horn stoßen. Auch nicht so ein ganz bisschen, finde ich. Einfach weil wir von dem Juden Jesus und dem Juden Paulus gelernt haben, Gott macht keine Unterschiede. Vorurteilsfrei. Guckt mal, wo das geht. Wo ihr das lernen müsst. Wo ihr in Stereotypen denkt, obwohl es nicht gerechtfertigt ist. Und das Dritte, das nur noch ganz kurz, nicht die Welt retten. Mein Tipp ist, rettet nicht die Welt. Ich lese jetzt noch den Schluss des Kapitels. Und da kommt nochmal diese Paulus-Lösung für das Dilemma raus, was aus jüdischer Sicht, glaube ich, hart klingt. In der Vergangenheit wart ihr es, hier spricht er jetzt zu den nicht-jüdischen Glaubenden, ja, zu den Heiden sozusagen. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten und durch den Ungehorsam Israels, also damit meint er, die glauben nicht, was sie glauben sollen, ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind und das ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Ich betone dieses alle jetzt so. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Jetzt lasse ich kurz was weg. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Merkt man, jetzt sind diese drei Kapitel auch vorbei. So, wie gesagt, Paulus hofft, dass seine Volksgenossen eines Tages glauben, was er jetzt glaubt. Mein Schlussgedanke, warum glaubt er das eigentlich, dass das so ist? Hier schimmert was durch. Man sollte es vielleicht nicht überbewerten, aber man kann es auch nicht ganz übersehen. Man könnte denken, glaubst du, das, weil du glaubst, dass nicht nur alle geliebt sind, sondern dass auch alle Gottes Heil erfahren werden. Ich bin mir nicht sicher, ob man das sagen kann, aber zumindest ist Paulus irgendwie klar, es sind nicht wir, es ist nicht das Christentum, was die Welt rettet oder eben wenigstens ein paar, sondern es ist Gott, himself. Ja, das liegt bei dem. So. Und darum müssen du und ich es auch nicht verteidigen. Denn verteidigen geht immer Hand in Hand mit der Angst. Ich habe die Predigt heimlich, aber ich fand nachher, der Titel passt nicht so super gut, deswegen habe ich bis jetzt nicht genannt, aber ich habe die Predigt eigentlich am Anfang genannt, wieder die Angst. Wieder diese Angst vor irgendwas, was böse ist und die Welt heimlich im Griff hat. Das Christentum verteidigen hat manchmal mit Angst zu tun. Das könnte untergehen oder es ist unsere Verantwortung, dass durch das Christentum die ganze Welt gerettet wird. Wir müssen den Glauben nicht bewahren und wir müssen die Kirche nicht bewahren, wir müssen das christliche Abendland auch nicht bewahren. Wenn das so sein soll, dann tut Gott das. So, alles kommt von ihm, alles geht zu ihm. Wir müssen den Glauben auch nicht bewahren. Man kann schon an etwas leiden, ja? Zum Beispiel, dass es kompliziert ist. Oder dass Vorurteilsfreiheit manchmal naiv ist und man dann auf die Schnauze fällt und Nachteile bringt. Aber die Angst, dass Gott nicht zu seinem Ziel kommen könnte, muss man nicht haben. Glaube ich, wie Paulus, dass Jesus Christus der Weg zum liebenden Gott ist? Ja, das glaube ich. Darum bin ich Christ. Glaube ich, dass die, die was anderes glauben, dem liebenden Gott verloren gehen? Nö, das glaube ich nicht. Sag ich mal so provokant. Warum sollte ich das glauben? Also im Sinne von, was hat irgendjemand davon, dass ich das glaube? Außer wenn ich es bin, der die Welt rettet. Dann macht das natürlich einen Riesenunterschied. Aber wenn Gott das tut, dann muss ich das nicht glauben. Dann kann ich glauben, dass Jesus Christus der Weg zum liebenden Gott ist. Solange Gott das ist, der allen, der in seinem Erbarmen alle will, kann ich ohne Angst an Christus glauben und anderen, Andersgläubigen, Anderslebenden mit Respekt und Interesse und immer wieder vorurteilsfrei begegnen. Das war das, was ich aus diesen drei Kapiteln rausgezogen habe. Vielleicht ist was für euch dabei. Wir singen jetzt Lieder und wir singen diese Lieder möglicherweise betend. Manche davon mögt ihr vielleicht einfach zuhören, manche macht ihr zu euren eigenen Liedern. Wenn ihr während der Zeit tatsächlich so mit einer Menschen wörtlich ohne Melodie beten wollt, dann könnt ihr da hinten zur Katha gehen. Die betet gerne für euch oder mit euch für jemand anderen oder spricht euch einen Segen zu, dürft ihr gerne wahrnehmen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.